ZIP-FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Heute mit folgenden Beiträgen. Kritische Aktionäre auf der Daimler-Hauptversammlung. Komplett Umrüstung auf Zivilproduktion. Proteste im Pflegebereich. Keine kleinen Schwestern mehr sein. Arbeitszeitverkürzung jetzt. Attac im Interview. Und Syrien. Was blieb von der Revolution? Zu unserem ersten Beitrag. Im vergangenen Jahr hat der Daimler-Konzern seine EADS-Sparte verkauft. Zwei Jahrzehnte beständiger Druckausübung der kritischen Aktionäre von Daimler, KAD, haben Wirkung gezeigt. Die Aktionäre bekommen außerdem mehr Dividende. Warum KAD trotzdem noch nicht am Ziel ist und wie sie sich definieren, erläutert Jürgen Gresslin.
Also erst einmal sind wir natürlich wesentlich breiter aufgestellt als rein in der Rüstungsfrage, wobei es in der Rüstungsfrage durchaus was Positives zu vermerken gibt, nämlich den Aufstieg aus der EADS, European Aeronautics Defense and Space Company. Nach 20 Jahren Drängen und Anträgen und Aktionen der kritischen Aktionäre, ein Riesenerfolg. Zum Zweiten ist Daimler ausgestiegen aus Zognum, Rolls-Royce heute, und damit aus der militärischen Motorenproduktion, wobei noch weiterhin Zulieferungen stattfinden. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, sie sind weiterhin einer der führenden Konzerne in Europa, die Militärfahrzeuge herstellen.
Also Daimler ist nach wie vor der führende Produzent von Militärfahrzeugen.
Geliefert wird an zahlreiche menschenrechtsverletzende, kriegführende Staaten, selbst an schlimmste Diktaturen. Wir können für die vergangenen Jahre nachweisen, dass zum Beispiel in den Iran geliefert wurde, wo Exekutionen stattfinden auf Militärfahrzeugen von Mercedes mit riesigen Kränen, wo Leute aufgehängt werden, Systemkritiker. Es wurde nachweislich geliefert an das Regime Gaddafi, Panzertransporter, mit denen Panzer an die Front im Libyenkrieg gebracht wurden. Und ganz aktuell und wirklich dramatisch ist die Lage in Algerien. Das diktatorische Regime Bouteflika, das weiter an der Macht ist, wird mit Abertausenden, um nicht zu sagen rund 10.000 Militärfahrzeugen des Daimler-Konzerns hochgerüstet, an der Macht gehalten und damit befähigt, die Opposition in Algerien zu unterdrücken. Im Militärbereich ist ganz klar die Forderung völliger Ausstieg aus der Rüstungsproduktion, Militärfahrzeugproduktion jetzt, unter dem seit nun wirklich 25 Jahren gepflegten Motto entrüstet Daimler. Und ich möchte nur mal gerne sagen, mit einem großen Erfolg, weil 2/3 des Weges ist beschritten. Das eine Drittel, was noch da ist, ist allerdings dramatisch und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden, weil Daimler ja nicht nur an menschenrechtsverletzende Regime liefert, sondern Daimler-Fahrzeuge vielfach beiderseits der Front in den Kriegen eingesetzt werden, mit diesen Fahrzeugen Truppen an die Front gebracht werden, Waffen, Kriegswaffen an die Front gebracht werden und hinterher die Leichen wegtransportiert werden.
Und zu welchen Thematiken und welchen Themenbereichen werden denn die kritischen Aktionäre weitere Anträge in dieser Hauptversammlung stellen?
Zu nennen sind auf jeden Fall die ökologische Frage und die soziale Frage. In der sozialen Frage haben wir eine Drei-Klassengesellschaft beim Daimler-Konzern, also Stammbelegschaft, Leiharbeit und Werkverträge. Menschen, die in der Stammbelegschaft sind, bekommen volles Gehalt. Die in der Leiharbeit arbeiten, machen die gleiche Arbeit, bekommen aber nur 2/3 des Lohnes. Und die Werkverträge sind eine ganz üble Geschichte. Da muss man dann projektartig arbeiten für möglichst wenig Geld. Im Durchschnitt 1/3 des Gehaltes, was ein Daimler-Mitarbeiter bekommt. Und unsere Forderung ist natürlich gleicher Lohn für alle, für die gleiche Arbeit, gerechte Entlohnung und sichere Absicherung.
Wie sehen denn die Bedingungen auf dieser Jahreshauptversammlung aus? Wird es da über euren Kreis hinaus durchaus Resonanzen geben oder ist das, weil ja die normale kapitalistische Konkurrenz solche notwendigen, doppeltes Anführungszeichen, Erfordernisse stellt? Oder werden da lieber geguckt werden auf die sprudelnde Dividende?
Also natürlich natürlich freut man sich über eine hohe Dividende. Es ist von 2,20 auf 2,25 Euro hochgegangen pro Aktie. Man hat einen Operating Profit von fast 10 Milliarden Euro. Da gibt es natürlich großen Jubel im Unternehmen. Es gibt aber aus kapitalistischer Sicht auch Kritik am Unternehmen, weil der Wert der Aktie nochmal 20 Euro unter BMW liegt, überhaupt Daimler gegenüber BMW und Audi hinterherfährt. Unsere Sicht der Dinge ist eine andere als kritische Aktionäre. Wir kritisieren, dass Herr Zetsche unglaublich hohes Gehalt bekommt. Wir reden von 8 Millionen Euro pro Jahr, die Dieter Zetsche einfährt. Das steht in keiner Relation zu den Beschäftigten am Band. Da muss man eine Koppelung haben von 1 zu 10. Im schlimmsten Fall etwas höher, wenn man das Kompromisslinie fährt. Aber es kann ja nicht sein, dass dieses maßlose Gehalt an die Vorstände gezahlt wird und gleichzeitig die Arbeitnehmer vor allem in der Leiharbeit und bei den Werkvertreten geknechtet werden. Und im ökologischen Bereich, da gibt es ganz wenige neben uns, wenn überhaupt, die fordern den Ausstieg aus der Formel 1. Das sind ja nun wirklich Boliden mit unglaublich hohem Schadstoffausstoß und das völlig falsche Signal in die Gesellschaft statt ökologischer Mobilität. Stundenkilometer von über 300 und ein unglaublicher Spritverbrauch. Überhaupt ist es beim Spritverbrauch so, dass Daimler noch immer hinterm BMW herfährt. Der Flottenverbrauch bei BMW niedriger ist als bei Daimler. Und es einfach nicht sein kann, dass dieser Konzern durch seine Fahrzeuge, durch den Schadstoffausstoß zur Klimakatastrophe in der Form beiträgt, wie er es tut, nämlich als eines der leider negativ führenden Unternehmen.
Seit Oktober 2013 protestieren bundesweit Pflegekräfte mit dezentralen Flashmobs für mehr Anerkennung und bessere Arbeitsbedingungen. Wir sprachen mit Beate Brozio, einer der Organisatorinnen des Pflege am Boden Protestes in Freiburg. Sie selbst ist vor den schlechten Bedingungen in deutschen Kliniken geflohen.
Die Protestwelle wird zwar immer größer und es kommen immer mehr Leute dazu, noch lange nicht genug, aber von der Politik her habe ich das Gefühl, dass viele Versprechungen wieder gemacht werden, Lippenbekenntnisse und ich schätze mal, das war's dann damit auch.
Beate, du selber wohnst gar nicht mehr in Deutschland. Du hast uns mitgeteilt, du seiest geflüchtet vor den Zuständen in deutschen Kliniken. Sind diese Zustände wirklich so schlimm?
Ja, sie sind schlimmer. Sie sind schlimmer als schlimm. Also ich bin seit 96 in der Pflege. Ich arbeite in einem sehr intensiven Bereich, wo man sehr intensiv mit Patienten zusammenarbeiten muss, wo sehr viele Gespräche geführt werden müssen. Und das ist eine Katastrophe seit ein paar Jahren. Es geht gar nicht mehr.
Was sind deiner Meinung nach die Hauptprobleme?
Zu wenig Personal und zu viel Dokumentation. Aber in erster Linie wirklich viel zu wenig Personal.
Du wohnst jetzt in Basel und arbeitest, denke ich, dann auch in Basel. Ist es dort besser?
Ja, definitiv. Es ist wesentlich mehr Personal auf den Stationen. Man hat einfach die Zeit für die Menschen. Man kann auch mal ein Gespräch führen. Das, was halt einfach so das Zwischenmenschliche, was nötig ist, Patienten in ihren Ängsten auffangen, ihnen zeigen, dass es weitergeht, das geht hier. Das geht in Deutschland nicht.
Wir sind 1,5 Millionen. Die Zeit der stillen Helden ist vorbei, heißt es auf einem Plakat zum Flashmob Pflege am Boden. Was verbindest du mit diesen Aussagen?
Ja, das war so ein Ausspruch von unserer Bundeskanzlerin, Frau Merkel, dass sie uns als Krankenpflege als stille Helden bezeichnet hat. Das ist ein Ausspruch von ihr. Und wir sagen einfach, wir wollen keine stillen Helden mehr sein. Wir wollen einfach einen guten Job machen können und nicht als kleine Krankenschwester. Das bezeichnet ja schon ein Stück weit, was man als Schwester bezeichnet werden. Wir wollen einfach einen richtig guten Job machen, so wie jeder andere auch, sei es ein Klempner, sei es ein sonst irgendjemand.
Zurück nach Freiburg. Hier protestieren derzeit auch Beschäftigte der Uniklinik Freiburg. Derzeit gibt es auch Proteste der Hebammen. Ist eine Vernetzung mit diesen Gruppierungen im Protest vorstellbar?
Sicherlich, warum nicht? Ich meine, wir sind alle im gleichen Boot, wir kämpfen für die gleiche Sache und mit den Hebammen beginnt das Leben, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Ihr fordert mehr Anerkennung, fehlende Anerkennung, ein Problem, was ja den ganzen sogenannten Reproduktionsbereich betrifft. Erzieherinnen zum Beispiel sind ja wohl auch von fehlender Anerkennung betroffen. Was muss sich deiner Meinung nach ändern, damit eure Arbeit gesellschaftlich zukünftig besser anerkannt wird?
Oh je, das ist, glaube ich, ein ganz großes Gebiet. Ich glaube, da müssen wir uns auch sehr an unsere eigene Nase fassen. Wir müssen einfach mehr wissenschaftlich arbeiten, mehr gucken, dass wir auf die gleiche Ebene wie die anderen Berufsgruppen im Klinikbereich kommen. Nicht weiter die ausführende Kraft des Arztes sein, sondern einfach ein eigenes Berufsbild entwickeln. Es ist im Anfang mit den ganzen Studiengängen, die in der Pflege möglich sind, aber es ist noch ein ganz, ganz weiter Weg bis dahin. Und auch selber einfach mal hinstehen und sagen, ach, nicht immer sagen die armen Patienten oder die armen Kollegen, sondern einfach sagen, wir ändern nichts, wenn wir immer alles mitmachen und immer alles ertragen. Also es ist ein sehr demütiger Beruf in vielen Augen noch und das sehe ich anders. Das erlebe ich hier in der Schweiz auch ganz anders. Ein viel größeres Selbstbewusstsein.
Und wir bleiben beim Thema Arbeit und Arbeitsbedingungen. Arbeitszeitverkürzung gehört wieder auf die Tagesordnung. Anders sind große gesellschaftliche Probleme wie Massenarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung nicht zu lösen. Wir brauchen einen neuen Arbeitszeitstandard von etwa 30 Stunden pro Woche. Nach volkswirtschaftlichen Berechnungen ist mit dieser neuen Normalarbeitszeit Vollbeschäftigung wiederherstellbar. Wir benötigen heute für die Herstellung notwendiger Güter nur noch etwa die Hälfte der Zeit wie im Jahr 1960. Das Arbeitsvolumen ist entsprechend gesunken, während die Erwerbsbevölkerung gewachsen ist. So beginnt der Aufruf Arbeitszeitverkürzung jetzt, der Ende 2012 erhebliches Aufsehen in den Medien erregt hatte. Federführend waren damals der Volkswirtschaftler Professor Heinz Bontrup sowie der Politologe Professor Mohsen Masarrat. Was ist seitdem passiert? Eigentlich nichts. Warum aber findet das Thema Arbeitszeitverkürzung kaum Unterstützung und öffentliche Aufmerksamkeit? Diese Frage zu beantworten versucht Harald Klimenta, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC.
Weil der Adressat, der direkte Adressat von Arbeitszeitverkürzung der Arbeitslose ist und der Arbeitslose sich nicht organisiert und sich nicht zu Wort meldet, höchstens in Ausnahmefällen. Also wenn Arbeitszeitverkürzung wirklich wieder ein gesellschaftsrelevantes Thema werden soll, müssen damit alle angesprochen werden. Dann darf die Begründung nicht sein, dass wir damit die Arbeitslosigkeit senken. Es ist natürlich korrekt, die Argumentation, aber sie ist nicht so sonderlich attraktiv. Sondern da muss argumentiert werden, dass wir aufgrund unserer Produktivität, aufgrund der Leistungsfähigkeit unserer Industrie, aufgrund des Fortschritts der letzten 100, 200 Jahre es uns erarbeitet haben, jetzt nicht mehr die hohe Mühsal des Lebens zu haben, sondern eben eine geringere. Und das bedeutet, dass wir lauter technische Helfer haben, die dazu führen, dass wir uns auf das Wesentliche, auf das Schöne im Leben beschränken können, nicht beschränken, sondern Zeit dafür haben werden, dass wir andere, nämlich Energiesklaven, nämlich Roboter, nämlich Handys, für uns arbeiten lassen und dabei ein schönes Leben haben sollen. Das bedeutet, weniger arbeiten heißt vor allem mehr Freizeit haben. Fortschritt bedeutet, Menschen müssen jetzt weniger arbeiten. Und wenn ein Wirtschaftssystem, wie wir es gegenwärtig haben, uns durch Standortwettbewerb und sonstige inszenierte Sachzwänge dazu zwingt, mehr zu arbeiten, ist dieses Wirtschaftssystem hochgradig krank.
Aber jetzt nehmen wir doch mal den Manager. Ich glaube, wenn er das rational durchdenkt, könnte er durchaus ja zu dem Schluss für sich kommen. Natürlich würde es mir gut gehen, wenn ich statt der 60 Stunden nur noch 30 Stunden arbeite. Nur so ganz rational durchdenken kann er das zwar, es nützt ihm aber nichts. Und warum nützt es ihm nichts?
Der Manager, das ist ja natürlich das Paradebeispiel, der könnte schon, der Altenpfleger, der kann nicht, also der Altenpfleger, der muss arbeiten, weil also wenn der krank wird oder wenn der plötzlich die Hälfte arbeitet, dann gibt es ein riesengroßes Problem. Beim Manager denke ich mir, dann muss er eben mal schnell delegieren und dann wird er ganz schnell sehen, dass er auch ersetzbar ist. Das ist, glaube ich, so eine ganz eitle Einstellung von vielen sehr gut verdienenden Menschen, dass sie unabdingbar sind in unserer Arbeitsgesellschaft. Wenn sie denn wollten, weil zum Beispiel plötzlich Frau und Kind krank sind, dann geht da ganz schnell ganz schön viel. Das ist jetzt auf die kurze Frist. Und auf die lange Frist, da bin ich überzeugt davon, dass es genügend intelligente Menschen gibt, die ja auch solche Jobs sehr gut ausfüllen können, die hohe koordinative Fähigkeiten benötigen. Viel größer finde ich das Problem, dass eben diese Menschen meinen, dass sie eben, wenn sie ein bisschen weniger verdienen, bereits am Hungertuch nagen. Und dass sie sich ihren Status darüber definieren, dass sie eben 15, 15, 20.000 Euro im Monat verdienen. Und dann sind wir auch schon wieder bei der Mittelschicht angelangt. Bei der Mittelschicht, da ist, glaube ich, dieses Wissen schon noch da, dass es einem eigentlich ganz gut geht. Aber eben, wenn ich jetzt hier ordentlich reinklotz, dann kann ich mir sogar noch das leisten. Und hier braucht man eine ordentliche Schwerpunktsverlagerung, bei der es darum geht, wenn ich jetzt hier meinem Chef die Stirn biete, und das noch 20 andere Arbeitnehmer in diesem Betrieb auch machen, dann können wir unsere Arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden und später vielleicht auch auf 30 reduzieren. Und das bringt echt was für die Familie, obwohl ich nur zum Beispiel relativ weniger verdiene. Zukunftsfähigkeit heißt, dass weniger auch mehr sein kann. Dass nämlich ein weniger an Geld transferiert in ein Mehr an Zeit dazu führen kann, dass ich plötzlich Bindungen aufbaue, dass ich plötzlich Beziehungen eingehe zu Menschen, zu Vereinen, zu politischen Organisationen, zu der ganzen Gesellschaft, die vorher unträumbar waren. Und das wird sehr vielen Menschen viel, viel mehr geben, als sie sich erst mal eingestehen würden.
Das heißt, es muss erst mal in den Köpfen ein Prozess, ein Umdenken stattfinden. Dann, so was ich rausgehört habe, müssen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch organisieren, zusammentun gegen den oder gegenüber den Arbeitgeber. Man muss es nicht ganz so hart sagen. Könnte denn nicht da auch die Politik unterstützend tätig werden? Und die andere Frage, warum hört man so wenig von den Gewerkschaften in Fragen der Arbeitszeitverkürzung? Das ist doch eigentlich ihr ureigenstes Thema.
Bei Menschen, die wirklich Einkommen haben, die 2, 3, 4, 5.000 Euro netto im Monat haben, da geht es nicht so sehr ums Geld, sondern da geht es eben um den Widerstand, um das Rückgrat, um die Freunde der Freunde, die eben auch sagen, nein, ich mache jetzt wirklich Erziehungszeit für meine Kinder, ich gehe jetzt raus aus dem Job, ich kümmere mich jetzt auch mal um was anderes und buckel nicht jeden Tag bis Ultimo. Was ist die Rolle der Politik? Die Rolle der Politik ist immer reaktiv und in der Frage ganz besonders, das muss von unten kommen, das muss aus den Gewerkschaften kommen, aus den Nichtregierungsorganisationen. Das muss vor allem zum Beispiel auch von den Wachstumskritikern kommen, also von einer Bewegung, die gerade am Wachsen ist. Und warum kommt so wenig von den Gewerkschaften? Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass die Gewerkschaften dieses Thema außen vor lassen, sondern es ist wirklich sehr oft ein Problem, dass Gewerkschaften sowas schon probieren, auch in Tarifauseinandersetzungen, aber die Arbeitnehmerschaft schon sehr, sehr stark auf Lohnsteigerungen schielt und davon überzeugt ist. Und es ist auch eben nicht und auf keinen Fall zu unterschätzen, dass Menschen, wenn sie weniger arbeiten, natürlich auch weniger Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aus der Arbeit selber herausziehen können. Vor allem auch wieder Mittelschicht, gehobene Mittelschicht. Da ist Arbeit auch Erfüllung und das wollen die Menschen, das brauchen die Menschen. Jeder Mensch braucht seinen Platz in der Gesellschaft und braucht das Lob und den Zuspruch und den bekommen diese Leute in ihrem Job. Und da eben jetzt zu sagen, okay, ich halbiere meine Arbeitszeit oder ich zweidrittele sie, das bedeutet auch, ja, ich verliere ein Stück von meinem Selbst. Und da muss ein anderes Angebot da sein, da muss eine andere Hoffnung da sein. Und auf diese Angebote und Hoffnungen zu setzen, das muss der Kern werden einer Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung.
Was sollte so die Richtlinie, wie viele Wochenstunden sollte Arbeit, Erwerbsarbeit stattfinden? Gibt es da irgendwie so 30 Stunden, 35 Stunden? Auf was hat man sich da geeinigt oder verständigt oder gibt es da keine Sorge?
Also mir selber schwebt es sowas vor, das lehnt sich an der Nico Pechs Postwachstumsgesellschaft, wo gesagt wird, eigentlich sollten sich die Menschen zur Hälfte aus dieser globalisierten Wertschöpfung, aus dieser industriell globalen Wertschöpfung ausklinken und ihre Arbeitszeit auf 20 Stunden reduzieren. Die anderen 20 Stunden, die sind nicht industrielle Wertschöpfung, sondern es ist eine regionale handwerkliche Wertschöpfung, bei der es auch darum geht, zum Beispiel personenbezogene Dienstleistungen zu unterstützen und zu bedienen und wo es darum geht, Dinge zu reparieren, wo es darum geht, ja einfach vor Ort Nahrungsmittel anzubauen, in den Städten und. Also so ein bisschen was diese Transition-Bewegung vormacht. Und das ist so vielleicht so ein Ziel, dass man sagt, okay, ich reduziere meine Arbeitszeit, weil ich in der Region, in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in meiner erweiterten Nachbarschaft etwas aufbauen will, etwas versuchen will, weil ich dort spielen möchte.
Was blieb von der Revolution in Syrien? Nicht viel. Und hätte man das Desaster verhindern können, das zu unzähligen Toten und Millionen von Flüchtlingen geführt hat? Die militärischen Fronten sind verhärtet. Auf der einen Seite stehen die Truppen des Machthabers Assad, unterstützt von der libanesischen Hisbollah. Auf der anderen Seite finden sich die Freie Syrische Armee sowie die vielen islamistischen Milizen wie ISIS oder die Nusra-Front. Hinzu kommen kurdische Verbände. Zur Situation in Syrien und über eine womöglich drohende Militärintervention der Türkei hört ihr nun den Syrien-Experten Clemens Ronnefeld, Friedensreferent beim Internationalen Versöhnungsbund.
Also der Großteil des Landes ist im Moment unter Kontrolle der Assad-Truppen. Der gesamte Norden und Nordosten an den Grenzen rüber zu Irak ist unter Kontrolle der sunnitischen Rebellen. Mit Ausnahme jenes Gebietes, das von den Kurden bewacht und auch gehalten wird. Das ist eine Region, die derzeit von etwa 10.000 kurdischen Kämpfern verteidigt wird gegen sunnitische Rebellen, Extremisten. Und diese kurdische Enklave um die Stadt Kamschli im Norden an der türkischen Grenze gelegen, Kamschli ist eine Grenzstadt, genießt seit etwa 2 Jahren Autonomie. Es gab auch vor allem Versuche hier in Deutschland von Solidaritätsgruppen, diese Autonomie zu befördern, anzuerkennen. Rojava, Stichwort, so nennen die Kurden dieses Gebiet, in dem sie Autonomie genießen, in dem seit etwa 2 Jahren kein syrischer Soldat oder Polizist mehr seinen Fuß hingesetzt hat. Es ist hier zu erwarten, dass ein ähnliches Szenario wie im Nordirak entsteht, wo in der Gegend Kirkuk Mosul die Kurden, die großen Gewinner des Sturzes von Saddam Hussein waren. Das war ein Szenario, was Assad unter allen Umständen vermeiden wollte. Man darf davon ausgehen, dass es auf Jahre hinaus wahrscheinlich ist, dass diese Region nicht mehr unter den Einflussgebiet von Damaskus, der Zentralregierung Assads, gestellt wird. Auch die übrigen Gebiete im Norden sind derzeit nicht mehr im Bereich der Regierung, was insofern schmerzlich ist, als dort die großen Erdölquellen lagern. Rebellen haben bereits Verträge abgeschlossen oder sind gerade dabei, Verhandlungen zu führen. Und ausländische Staaten oder Unternehmen stehen jetzt vor der Frage, sollen sie mit diesen Rebellen Lieferverträge machen oder abwarten, wie dieser Krieg ausgeht. Auf alle Fälle dürften diese Verträge juristisch mehr als umstritten sein. Inzwischen blüht in diesen Rebellengebieten auch die Korruption, Schattenwirtschaft, alles Dinge, die eigentlich einer seriösen Wirtschaft und einem Aufbau später nach einem Waffenstillstand einmal im Wege stehen. Die beiden wichtigsten umkämpften Städte sind immer noch Homs und auch Damaskus. Damaskus ist der Ostteil, gehalten von Oppositionellen im Flüchtlingslager Damaskus-Yarmuk, wo mehrere hunderttausend palästinensische Flüchtlinge lebten, sind über 90% inzwischen geflohen, manche in den Gazastreifen, manche nach Ägypten, nach Jordanien. Nur wenige 10.000 sind geblieben. Auch hier findet gerade eine große humanitäre Tragödie statt. Und in Homs haben wir die Situation, dass seit etwa einem Jahr die Rebellen eingeschlossen sind, die Armee einen militärischen Sperrring um die Stadt gelegt hat und nur ganz, ganz wenige Lkw mit Hilfsgütern es überhaupt schaffen, diesen Ring zu durchbrechen. Ich hatte gehört, dass es bereits Hungertote gegeben hat, genauso wie in Ost-Damaskus und in Yarmuk.
Vielleicht so als Fazit kann man das sagen, dass von der syrischen Revolution, die ja anfangs so geheißen hat, dass da eigentlich nicht viel übrig geblieben ist. Ist das nicht auch ein Fiasko internationaler Politik, die da ja nicht nur zugeschaut hat, sondern diesen Konflikt ja auch befeuert hat mit Geldern, mit Waffen? Katar und Saudi-Arabien in erster Linie spielen da ja eine unrühmliche Rolle bei der Ausrüstung von islamistischen Milizen.
Also man spricht von etwa 150.000 Toten und mehr als 2 Millionen Flüchtlingen im Ausland, 4 bis 5 Millionen noch einmal im Inland. Das heißt, ein Drittel der gesamten Bevölkerung von Syrien befindet sich derzeit auf der Flucht. Und hier haben in der Tat die Staaten, die Sie gerade genannt haben, vor allem Saudi-Arabien und Katar, die Al-Nusra-Front und ISIS militärisch unterstützt haben, aber auch die Türkei, die für den wichtigsten Waffennachschubweg gesorgt haben und diesen offen gehalten haben, eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite Russland, Iran, Hisbollah, die auf Seiten des Assad-Regimes auch militärisch unterstützt wurden und dagegen gehalten haben. Offenbar hatte man westlicherseits unterschätzt, was es bedeutet, sich militärisch auf das Risiko einzulassen, Assad zu stürzen. Es war kein Automatismus zu erwarten nach den Revolutionen in Tunesien und Ägypten, die nur wenige Wochen dauerten, bis Ben Ali und Mubarak gestürzt waren, konnte man nicht annehmen, dass Assad freiwillig das Lager räumt, zumal die gesamte Armee hinter ihm stand, ihm treu ergeben ist. Das sind Alawiten wie er selbst und die werden bis zum letzten Blutstropfen vermutlich auch weiterhin für ihn kämpfen. Insofern war es eine total verfehlte Politik und was jetzt anstünde wäre, die gescheiterten Gespräche wieder aufzunehmen. Assad hat ja schon gesagt, für ihn neigt sich der Krieg zum Ende. Es gäbe noch einige Terroristennester, die es auszuheben gelte. Aber offenbar ist der Krieg zunächst mal jetzt vorläufig ausgeblutet. Wie er sich allerdings damit arrangieren wird, dass die erdölreichen Gebiete im Norden nicht mehr unter seiner Kontrolle liegen, das kann ich derzeit noch nicht einschätzen. Was wir bräuchten, wäre eine Montreux- oder Genf-3-Konferenz. Die zweite Runde in der Schweiz scheiterte daran, hauptsächlich, dass die syrische Seite sich im Bewusstsein ihrer Stärke geweigert hat, auf eine Übergangsregierung sich einzulassen. Die Opposition unter Ahmed Djerba, dem Vorsitzenden der größten Oppositionsgruppe der Nationalen Koalition, verlangte allerdings, dass Assad zurücktritt und dass eine Übergangsregierung gebildet wird, bis Neuwahlen sind. Und das wäre allerdings erst der zweite Schritt. Der erste wäre Aushandeln eines Waffenstillstands, Beendigungen der Belagerungen in Homs, Jarmuk und in Ost-Damaskus, Zugang für humanitäre Helfer, ganz wichtig, um endlich die Verwundeten herauszuholen, um die Flüchtlinge angemessen zu versorgen, eine massive Unterstützung der Flüchtlinge im Libanon, etwa 1 Million, 800.000 in Jordanien, in der Türkei, im Irak bis hin auch zu Ägypten. Wenn diese jungen und jugendlichen Flüchtlinge im Elend allein gelassen werden, liegt hier für mich der Same bereits für den nächsten Krieg. Das heißt, man bräuchte Bildungsprogramme, Schulangebote, eine bessere Ausstattung des UN-Flüchtlingshilfswerks. Dann müsste mit einem langsamen Aufbauplan begonnen werden, nachdem Wahlen oder eine Übergangsregierung gebildet ist. Persönlich wünschte ich nicht, dass diese Regierung noch einmal Assad angehört, weil auch er seinen gewaltigen Anteil hat an der Korruption und an der heutigen Situation, wie sie ist.
Das war sie schon wieder, die halbe Stunde ZIP FM am Freitag. Alle Beiträge könnt ihr in voller Länge nachhören unter freie-radios.net und die nächste Ausgabe gibt es dann am kommenden Dienstag. Aus der Berliner Redaktion verabschiedet sich Kathi Nicke. Thank you.